zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich freue mich sehr über meinen aktuellen Kulturpartner, die Düsseldorfer Galerie Kellermann. Seit 2013 steht die Galerie Kellermann für ein leidenschaftliches Engagement für die Kunst. Immerhin vertritt sie mit gleich zwei Standorten in Düsseldorf, im Zentrum in der Heinrich-Heine-Allee sowie in Oberkassel 21 international und national aufstrebende und etablierte KünstlerInnen. Ganz besonders freue ich mich, Gast von Opera della Natura sein zu dürfen, die aktuelle Ausstellung der Galerie Kellermann. Hier komme ich mit ihrem Künstler Christoph Pögeler, dem Schöpfer der Düsseldorfer Säulenheiligen und Träger des Rheinischen Kunstpreises, inmitten seiner wunderbaren Werke ins Gespräch. Die meisten Menschen kennen den hier ausgestellten Künstler durch seine lebensgroßen Säulenheiligen auf zahlreichen Litfaßsäulen der Stadt Düsseldorf. Christoph Pögeler ist jedoch vor allem auch ein ausgezeichneter Maler und Zeichner. Liebe Galerie Kellermann, herzlichen Dank für euer Engagement. Und nun wünsche ich euch, liebe Hörende, viel Freude mit der Episode Der Säulenheilige. Eine Säule ist grundsätzlich ein meist freistehendes Bauelement mit der Funktion zu tragen oder zu stützen. Bekannt ist bzw. verwendet wird sie seit der Antike. Wenn ich natürlich nur ganz kurz ein bisschen ausholen darf, es gibt die toskanische, die dorische, die ionische, die korinthische und die komposite Säule. Den oberen Abschluss einer Säule nennt man Kapitell. Das Kapitell kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Köpfchen und ist meist geprägt durch florale bzw. figurative Elemente. Oh je, das klingt möglicherweise nach ganz schön viel trockener Theorie. Das Wort Säule spielt aber auch in unserem Leben, sozusagen in unserem Innersten, eine ganz wichtige Rolle. Denkt mal an die Wirbelsäule, unser Rückgrat. Unsere menschliche Möglichkeit, aufrecht zu stehen, Haltung zu wahren, stark und fragil zugleich zu sein. Denkt auch mal an die Liebe. Welche Menschen sind feste Säulen eures Lebens? Halten euch, tragen euch, heben euch empor, geben euch das Gefühl, etwas ganz Besonderes, etwas Unumstößliches zu sein. Wer gibt euch Bodenhaftung und von wem möchtet ihr niemals fallen gelassen werden? Und nun ganz banal, denkt auch mal an unsere Städte. Wodurch sind Plätze und Kreuzungen häufig geprägt? Genau, durch die Litfaßsäule. Manchmal gehasst durch allzu laute Produktwerbung, manchmal geliebt durch spontane Hinweise auf spannende Veranstaltungen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, seit wann Litfaßsäulen im öffentlichen Raum eine tragende Rolle spielen. Aber ich weiß, dass sie mich als Kind schon immer durch ihre bunten Farben und ihre runden, irgendwie gemütlich wirkenden Körper fasziniert und wie magisch angezogen haben. Warum erzähle ich euch nun so viel über Säulen, über deren eigentliche Funktionen, über Kapitelle, über Haltung bewahren und komme auch auf Litfaßsäulen zu sprechen? Habt ihr euren Blick vor einer Litfaßsäule schon einmal ganz frech wie ein Hans Kuck in die Luft nach oben gerichtet? Probiert es mal aus, vielleicht findet ihr dort einen Säulenheiligen. Was ist denn nun ein Säulenheiliger? Der kommt doch ursprünglich aus der Antike. Das klären wir heute, und zwar mit Christoph Pögeler, Bildhauer, Maler und Grafiker aus Düsseldorf, der mit seinen Säulenheiligen, Fundstücken und Seelenverkäufern Fragen nach alltäglichem Höhenflug, Bodenständigkeit und tiefem Fall hervorruft. Lieber Christoph, schön, dass du da bist. Bitte stell dich und deinen Weg in die Kunst einmal vor.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch ein bisschen über das Projekt zu erzählen, von dem du gesprochen hast. Die Säule hat mich nämlich auch immer fasziniert. Das ist auch genauso bei mir gewesen, ein buntes Element in der tristen grauen Stadt. Und das Tolle war auch, dass sie gleichzeitig eine Form hatte, die ich sehr schön fand. Einfach eine pure Form, wie so ein Altbierglas oder ein Kölschglas ohne Schnörkel. Und ich bin auch zu der Säule gekommen, gar nicht über die Bildhauerei, sondern über die Malerei. Ich habe tatsächlich in der Zeit, als ich studiert habe, ja, sehr fotorealistisch gemalt, aber auch sehr auf bunte Farben geachtet. Und damals gab es tatsächlich noch bunte Autos. Es gab Autos, die waren gelb, es gab Autos, die giftgrün daherfuhren, also alle Farben gab es. Und das habe ich gemalt und auch andere Dinge, die im Stadtbild mich so ein bisschen herausgerissen haben aus dieser Tristesse, die habe ich gemalt. Dazu gehörte die Litfaßsäule. Ja, dann muss ich sagen, vorher schon hatte ich ja auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen und habe mich mit Strukturen beschäftigt von Fundstücken. Und so ist eigentlich auch die Litfaßsäule auch ein Fundstück. Fundstücke meinte ich jetzt in der Malerei. Das heißt, ich habe auf alten Brettern, alten Möbelteilen, ja, Strandliegen gemalt. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal, wenn ich mir meine Leinwand zusammengezimmert habe und grundiert habe. Ich glaube, das war 84 oder so.
Du bist in einer Zeit aufgewachsen, in der es noch bunte Autos gab. Und deine letzte Leinwand hast du Anfang der 80er Jahre zusammengezimmert. Ja. Erzähl mir doch mal was zu deinem Weg, bevor du zur Malerei gekommen bist. Du musst jetzt dein exaktes Geburtsdatum natürlich nicht verraten, aber vielleicht erzählst du mir ein bisschen was von früher.
Ja, ich habe eigentlich immer gemalt. Ich habe 4 Brüder unter 5 Jungs. Da war ich immer der, der sich die Malstifte geholt hat. Und interessanterweise war auch, dass ich immer schnell das Ockergelb verbraucht habe. Wieso? Das müsste irgendjemand anders mal klären, aber da brauchte ich dringend Nachschub immer. Und tatsächlich hat meine Mutter mich immer mit neuen Stiften versorgt, dann auch mit Wasserfarben. Mich hat es immer interessiert und wichtig ist natürlich auch, dass man Lob kriegt, Bestätigung. Ja, der kann aber schön malen. Und dann ging das in der Schule auch so weiter. Ja, der kann das aber schön. Und dann hieß es irgendwann, als man dann im Gymnasium war, ja, der muss aber nach Düsseldorf, der ist aber gut. Das habe ich dann auch gemacht.
Wo bist du zur Schule gegangen?
Ich bin in Aachen zur Schule gegangen.
Und dann bist du nach Düsseldorf gekommen. Mhm. Hattest du schon eine Vorstellung von der Düsseldorfer Kunstakademie in den 70er Jahren?
Ja, natürlich. Man hat gehört von Josef Beuys. Man hat auch von Dieter Roth gehört. Ich weiß noch, wie meine Eltern sich mal aufgeregt hatten über die Künstler, dass da einer Literaturwürste machte, wie Dieter Roth, der also Goethe in Schweinsdarm verpackt hat. Das fanden die ja ganz, ganz schlecht. Und Düsseldorf, eigentlich kannte ich es nicht. Aber die haben gesagt, du musst da hin, du musst da studieren. Und dann, das läuft dann eben so, dass man, erstmal wird man sehr stark verunsichert auch, das ist auch sehr gut, ist auch sehr wichtig, wenn man immer nur gesagt bekommt, das machst du aber schön und du bist gut, dann ist es auch wichtig, dass man nicht nur dieses Technische, was man vielleicht auch als junger Mensch gezeigt hat, dass man das eben kann, dass man eben gut war, weiterentwickelt, sondern dass man wirklich prüft, ob man dann auch ein Anliegen hat. Was interessiert mich denn an der Welt, an den Menschen? Was interessiert mich an der Gesellschaft? Wie kann ich das dann irgendwie in meinen Drang, mich auszudrücken, einbauen? Das ist ja das Grundproblem auch der Kunststudenten, dass da großartige Vorbilder sind und auch ein großer Druck, was auszudrücken. Und man fühlt sehr viel, aber man weiß noch nicht was. Oder viele wissen das nicht. Und dann ging es eigentlich auch gut los mit dieser Verunsicherung, dass man dann dazu kam, dass man sich orientiert hat, was gibt's denn so alles, ne? Und da war natürlich, das war die Zeit der Pop-Art, der Minimal-Art, Erweiterung des Kunstbegriffes, Josef Beuys, das waren natürlich ganz fantastische Gestalten. Jetzt ist es ganz interessant, dass ich hier in einem Gebäude ausstelle an der Ecke, wo sich Beuys und Andy Warhol getroffen hatten. Die haben da, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, damals die Galerie Hans Meyer, die haben da gemeinsam sich ausgetauscht. Und diese ganzen alten Heldengeschichten, diese großen Namen der Malerei, da war es schon wichtig, die im Kunststudium auch zu lernen oder die nicht der Malerei, der Kunst insgesamt, ne? Und auch zu wissen, dass es nicht nur Malerei gibt und Bildhauerei, sondern dass es eben so mit der Kunst auch in die Gesellschaft gehen kann. Das lernt man dann auch, wenn man sich austauscht und wenn man viele Gleichgesinnte hat. Die Studenten waren eigentlich fast noch wichtiger als die Professorinnen und Professoren.
Welche Fragen haben dich verunsichert?
Was ist denn eigentlich Kunst und was ist alles Kunst? Was gehört dazu? Und auch, wie kann ich das gesellschaftlich relevant, also mit Blick auf das, was mich umgibt, wo ich drin lebe, ausdrücken? Dass es nicht so ein ja, so eine ästhetische Nische ist, wo man was Schönes macht, sondern dass man sich in den Problemen, in denen man täglich lebt, dass man auch dort seinen Radius erweitert und sein Betätigungsfeld findet.
Du bist es gewohnt gewesen, dass du Bestätigung bekommen hast durch deine ästhetisch ausgereifte Sprache wahrscheinlich.
Nee, durch die Malerei.
Oder durch die Malerei, genau.
Die Zeichnung. Ne?
Durch die Zeichnung. Und ich stelle mir vor, du kommst als junger Aachener dahin, vielleicht mit der einen oder anderen Bestätigung. Wie bist du denn auf den Weg nach deiner Herausforderung gegangen, nach deiner Aussage?
Ja, das war ganz interessant, dass in der Akademie ja alles möglich ist. Du kannst ja gleichzeitig malen und dann in der nächsten Klasse wird Konzeptkunst gemacht und die finden das alles scheiße, was du machst. Aber trotzdem in der übernächsten Tür, da wird gebastelt oder fotografiert. Das ist ja alles möglich, ne? Das berühmte postmoderne Denken, das Zeitalter, in dem eigentlich alles möglich ist, auch die Rückbesinnung. Und natürlich musste ich mich von diesem Ballast befreien, der Technik, der illusionistischen Malerei, was so gelobt wurde. Das ist so das, was Kunst ausmacht, was es ja in früheren Jahrhunderten oft auch war. Aber nach dieser Phase der Verunsicherung hat man dann, nach dem Studium eigentlich auch, wo man sich überlegt hatte, bleibe ich in Düsseldorf, suche ich mein Atelier. Danach hat man dann schon, wenn man dabei blieb, auch versucht, etwas zu finden. Bei mir war es das Fundstück. Bei mir war es die Materialität des achtlos Weggeworfenen, was mich angerührt hat, richtig, und was mich auch weitergebracht hat. Das, was am Straßenrand liegt, hat mich eigentlich auf den Weg gebracht, auf die richtige Straße, wieder das, was ich eigentlich als Kind schon gut konnte, ja, in meine Kunst reinzubringen, also nicht zu verachten, sondern das urbar zu machen für diese Idee, alte Fundstücke, alte Hölzerstrukturen, Weggeworfenes, auf dem Wege der Kunst zu recyceln.
Du bist durch die Straßen gegangen und hast auf einmal Sperrmüll gesehen und daraus schon Bilder geformt?
Also manchmal habe ich tatsächlich in den Fundstücken eine alte Strandliege, die hatte so Prielblumenartige Muster, da habe ich dann schon was drin gesehen. Oder ich habe auch in Maserung von Holz was gesehen, aber das Urerlebnis war eigentlich eines des Scheiterns. Ich habe auf Leinwand gemalt und habe dann irgendwann keine Leinwand mehr gehabt, weil das war auch teuer und wollte aber irgendwas, ein Motiv machen. Habe das dann auf einer alten Rückwand eines Spiegels, eines Kleiderschrankspiegels gemalt, schlichtweg, weil ich keine Leinwand hatte. Und die hatte ich natürlich auf weiß grundiert. Und dann fand ich das alles ganz schlecht, was ich gemacht habe, und habe das mit so einem großen Spachtel abgezogen, das Bild. Es blieben aber Reste des Motives, das waren damals, glaube ich, zwei Tänzer, zwei Männer, die haben getanzt und die Tango-Tänzer, die blieben so leicht schimmernd da stehen. Und ein Freund kam zufällig abends vorbei, der sagte, oh, da hast du aber mal ein schönes Bild gemalt.
Da hast du mal ein.
Ja, also der war auf einem ganz anderen Weg, eher so abstrakt unterwegs und fand aber gerade das Verschwinden dieser Figuren, das fand er so toll. Und auch dieses Auflösen in dieser Struktur. Und das habe ich dann auch sofort bemerkt. Der hat recht. Also man entwickelt sich ja so, dass man eigentlich sehen lernt. Man lernt nicht malen, man lernt sehen und man lernt auch urteilen. Und ich konnte dann urteilen, was ist gut, was ist nicht gut. Ich kann es immer noch nicht perfekt, man scheitert immer noch sehr oft. Aber das konnte ich dann sehen, was der meinte. Vorher konnte ich das nicht sehen. Ich habe das einfach nicht gesehen. Und diese Schönheit, die in den Dingen steckt, die schon mitbringen, die konnte ich dadurch verbinden mit meiner Malerei.
Bist du dann ein Stück weit süchtig geworden nach Fundstücken?
Ja, also ich bin total neugierig so. Und ich freue mich einfach. Oft sind diese Holzbretter ja mit ihren Maserungen, sind ja eigentlich Artefakte der Natur, tote Natur, zersägte Bäume. Die waren ja mal wunderschöne Gebilde, die gelebt haben. Und da ist ein Stück Trauer drin, da ist aber auch gleichzeitig ein Stück Schönheit drin. Die Menschen haben immer Möbel gebaut, haben sich Boote gezimmert aus Holz. Aber es ist wirklich eine andere Sache, dieses Holz zu kaufen, als es zu finden. Also mit den Gebrauchsspuren einer Familie, die vielleicht an dem Tisch, an der Tischplatte gesessen hat. Oder vielleicht eines Menschen, der da seine Zigarette aus Versehen mal vergessen hat. Und da hat es dann so eine kleine Brandspur gegeben. Ich habe da schon die tollsten Tische gefunden, auch Sachen reingeritzt. Und diese Geschichte, diese Patina, sagt man ja, das hat mich doch schon sehr berührt. Und die erzählt einfach auch sehr viel, neben meiner Malerei, zusammen mit meiner Malerei.
Hab keine Angst, ich bin's.
Ja, brauchst keine Angst vor mir zu haben.
Du auch nicht vor mir. Hab keine Angst, ich bin's. Ist ein großformatiger Zyklus, kann man schon sagen. Ne?
Ja, ich habe zwei Bilder mit dem Titel gemalt.
Sagt man bei zweien schon Zyklus?
Nee, es ist eigentlich ein, zwei Versionen, ne, würde
man sagen. Man sieht zum einen einen Geschäftsmann übers Wasser eilen. Mhm. Das hat ein bisschen was von Jesus, der übers Wasser läuft.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Dann erzähl du doch ein bisschen was dazu.
Du hast es ja schon gesagt, also habt keine Angst, ich bin's, hat ja Jesus gesagt, als er über den See Genezareth ging und seine Jünger so gestaunt haben, was macht er da, warum geht er nicht unter? Und ja, das kann man sich dann vielleicht auch bei einigen Geschäftsmenschen so im übertragenen Sinne denken.
Kritik an der Gesellschaft?
Ja, also das muss jeder so interpretieren, wie er das findet. Ich denke mal, für jeden gibt es am Ende des Tages eine Interpretation, die für ihn reserviert ist, die er gebrauchen kann. Da würde ich jetzt nicht zu viel selber bestimmen wollen.
In Teil 2 sehen wir auf einmal keinen Geschäftsmann mehr mit Aktentasche und Jackett, sondern auf einem, ich finde, nicht ganz sicher wirkendem Floß mit einem dünnen Steuerstab, Ruderstab.
Ja, so eine Stange, mit der der sich vorwärts starkt. Ne?
Der Fährmann.
Ja, sagst du jetzt, ne? Genau.
Genau, das sag ich.
Ja, der Fährmann ist ja eigentlich, das hast du ja jetzt gesagt, der Fährmann will ja von A nach B, ne? Der will ja rüber.
Ja, und will ja einst lebende Menschen abholen.
Ach so, du meinst jetzt diesen Fährmann, der die Menschen ins Totenreich befördert. Ja. Das ist ja dann absolut mythologisch wieder aufgeladen. Also mythologisch sieht der ja jetzt nicht so aus, den ich da gemalt habe. Ja, es könnte auch jemand sein, der so ins Ungewisse. Da ist ja auch viel Nebel auf dem Bild. Mhm. Ich habe es ja dann so ein bisschen verschwinden lassen. Ne? Ja, dann einfach dieses Gefühl der Unsicherheit vielleicht auch könnte da drin sein. Könnte man sich so vorstellen. Auch die Elemente sind ja auch nicht zu unterschätzen. Ne? Wagnis, etwas Ähnliches zu machen, ist natürlich groß. Als Kinder haben wir das gerne gemacht. Und man muss ganz schön lange zimmern, um so ein Floß tragfähig zu machen. Dass da so zwei Jungs draufstehen können, das ist gar nicht so ohne.
Ja, ich habe das nie geschafft.
Du bist ja auch ein Mädchen.
Na, wir wollen ja nicht mit Klischees spielen.
Stimmt, nee. Es gibt bestimmt auch sehr berühmte Floßfahrerinnen.
Ja, man muss nur mal suchen.
Die Kontinente entdeckt haben, sicher auch.
Das Floß, ihr lieben Hörenden, ich versuche es zu beschreiben. Wir sehen eine große alte Spanplatte. Ich weiß nicht, was für eine Funktion sie einst hatte. Vielleicht weißt du das noch.
Ja, das ist keine Spanplatte, ist richtig eine Holzplatte, so eine verleimte. Die kommen alle aus den USA. Ist eine Überseekiste. Da sind so, weiß ich nicht, Kunst oder Computer ist da drin verschifft worden. Das sind so große Kisten. Die haben alle so ein Standardmaß. Ne?
Und das Floß wirkt zusätzlich etwas unsicher, weil du es genau an die Stelle gemalt hast, wo die Holzplatte defekt ist. Wir alle kennen Holzplatten, da sind kleine Astlöcher drin, da sind Maldellen drin. Mhm. Sind das Situationen, mit denen du bewusst spielst, die du bewusst einsetzt?
Ist jetzt zufällig entstanden, aber da siehst du mal wieder, das scheint auch eine Bedeutung dann zu haben, ohne dass man es vielleicht wollte. Ne? Aber das ist, passt. Da hast du völlig recht.
Ein weiteres Bild, wo ich mich gefragt habe, ob du mit den Gegebenheiten des Untergrunds bewusst spielst, ist das Bild Heim/Schaden. Wir alle kennen die Kisten, in denen fragiles Gut transportiert wird und ganz dick steht auch drauf, fragil. So auch in dem Bild. Und man sieht einen Mann, der in einem zerstörten Heim steht, fertig. Man weiß gar nicht, wie es weitergehen soll und ganz oben steht fragil. Ein bewusstes Element?
Ja, das ist schon ein bewusstes Element. Sonst hätte ich es übermalt. Ich habe es nicht so ganz übermalt. Ich habe es ein bisschen durchscheinen lassen. Auf den Kisten steht ja oft fragil, also zerbrechlich. Und das Bild, was du meinst, ist natürlich das Bild eines zerstörten Hauses, was ich da drauf gemalt habe. Das Heim ist zerstört. Das Heim hat einen Schaden erlitten.
Warum?
Ich glaube, das war ein Wirbelsturm, der dieses Haus zerstört hat. Also ich bin ja auch oft sehr viel verreist, auch in den USA. Da gibt's natürlich Häuser, die werden nicht so für die Ewigkeit gebaut wie hier unsere Steine- und Ziegelhäuser. Ne? Die gehen schon mal schneller kaputt.
Gibt es denn konkrete Anlässe, die du zeichnen möchtest oder konkrete Erinnerungen?
Ja, es gibt erstmal die große ständige Erinnerung an die Natur, an das, dass wir einfach auch selber Wesen der Natur sind. Die Natur ist für mich extrem wichtig, deswegen hat mich das Holz auch so extrem in seinen Bann gezogen. Und dann gibt es auch Erinnerungen aus meiner Kindheit, das ist ganz klar. Es gibt aber auch diese riesige Bilderhalde. Eigentlich ist das ja ähnlich wie der Sperrmüll. Es ist ja unglaublich viel Bildmaterial verbraucht, hergestellt worden. und landet dann irgendwie mit der alten Zeitung irgendwo im Müll oder auch wenn jemand stirbt, da die ganzen Dateien, die der heutzutage digital gemacht hat, was passiert damit? Weg. Und manches überlebt, manches nicht. Es ist so eine große, große Bilderflut, könnte man auch sagen, oder ein Bilderberg. Und das finde ich auch wiederum anrührend. Das finde ich, da ist auch wieder so ein Recycle-Gedanke, der mich oft dazu leitet, ein bestimmtes Bild auszuwählen oder auch nur ein Teil eines Bildes, vielleicht ein Stuhl, der in einem Bild eine Rolle spielt. Den finde ich so toll, dass ich den Stuhl dann male. Also ich habe großen Respekt auch vor diesen vielen Bildern, die produziert wurden, ist ja auch viel Mist dabei, aber irgendwo gerade dieser Gedanke des Wegschmeißens und dann vielleicht etwas davon gebrauchen zu können für seine eigene Kunst, es wieder mit Leben zu beseelen, das macht mich schon an. Das finde ich sehr schön, sehr zufriedenstellend.
Eine Art Biografieerweiterung?
Ja, als Künstler eignet man sich sowieso immer auch fremde Biografien an, indem man einfach durch die Welt geht und schaut und neugierig ist. Es hat immer was Voyeuristisches und es hat auch immer was von Aneignung. Das ist einfach ganz so. Du bist ja auch in der Kunstgeschichte. Ich will nicht sagen, du bist verdorben durch die Kunstgeschichte, aber du hast es ja alles irgendwo in dir drin. Genauso hast du die Werbung, was wir tagtäglich sehen, hast du auch in dir drin. Du hast die Menschen aus deiner Familie, die prägen sich ein. Also da gibt's viele Dinge, die einen auch unbewusst bildnerisch beeinflussen. Das wissen wir oft gar nicht.
Mal ganz lustig und frech gefragt, woher weißt du eigentlich, wie rum du die Holzplatte hältst? Oder kriegst du auch schon mal Hilfe?
Ja, ich krieg schon oft Hilfe. Da bin ich jetzt gar nicht so der tolle Alleskönner, der das schon von vornherein weiß und das Brett will ich jetzt haben, da muss das drauf. Es sind oft so verschlungene Wege, die das dann geht. Also ich kann eine Geschichte erzählen, da stand ein großes Brett, so 2,50 Meter hoch, das stand in meinem Atelier hochkant und ich wollte da irgendwie so eine Allee reinmalen, weil ich die da schon drin gesehen hatte, die Allee. Ja, dann kam meine Tochter rein, die war damals 8 und hat gesagt, nein, da ist ein Fluss drin, das musst du so rumstellen, querstellen, da fließt doch was, fließt ein Fluss. Und dann habe ich das gemacht und habe gesagt, Mensch, du hast ja recht, das ist ja schon da, das Bild. Ich hatte es nur nicht gesehen und also diese Art von Teamwork finde ich einfach nur beglückend, ob das jetzt meine Lebensgefährtin ist oder Kinder, die zufällig ins Atelier kommen oder meine Tochter in dem Moment oder andere auch. Das finde ich ganz, ganz toll. Das ist ja auch gerade, ist ja auch wieder ein Recyceln. Also ich nehme ja einfach die Ideen von Menschen, denen ich begegne. Und das finde ich eher toll, als wenn alles auf meinem Mist gewachsen wäre.
Und das Bild unverkäuflich? Oder wo findet sich
das? Das ist ganz witzig. Ich habe gesagt, also wenn ich das mal verkaufe, habe ich zu meiner Tochter gesagt, dann kriegst du von diesem Bild natürlich deinen Anteil, ne? Und tatsächlich hatte meine damalige Galeristin, Inge Becker, die hatte einen guten Draht zum Auswärtigen Amt und hat das an irgendeine Botschaft, ich glaube in Osteuropa verkauft, ein großes Bild mit dem Fluss. Ich glaube, es hängt in Riga. Und dann hat natürlich Elektra, meine Tochter, die hat ordentlich Geld bekommen dafür.
Toll, herzlichen Glückwunsch. Fair. Ja. Es ist auch eine schöne Art, Kinder einzubinden, ne? Kunst zu erleben und erfahrbar, begreifbar zu machen und was möglich ist.
Ja, also für meine Kinder war das ja eigentlich normal. Für die ist ja vielleicht eher ein Busfahrer exotisch und für die war das normal, da im Atelier rumzuhopsen und Kunst ist für die normal. So sollte es eigentlich auch für jeden Menschen sein. Also ich wünsche mir immer, dass diese Barriere der Berührungsangst verschwindet. Jeder kann Kunst beurteilen, jeder kann auch Kunst erleben und jeder kann auch durch sein Gefühl Kunst erleben. Man muss kein Professor sein, um Kunst zu verstehen.
Wer war dein Professor?
Anfangs nach dem Probesemester in der Akademie hatten wir eine freie Klasse. Da hatten wir tatsächlich zu 5 Studenten das große Privileg, dass also Gerhard Richter, Alfonso Hüppi und Erwin Herich uns Kritik gegeben haben. Das war so ein großer Luxus. Leider konnten wir den gar nicht nutzen, weil ich in der Phase nur irgendwie rebellisch war und alles scheiße fand. Aber die kamen tatsächlich alle paar Wochen oder Monate kamen die mal und haben Kritik gegeben. Und dann wurde das aufgelöst, dummerweise, weil wir es auch nicht richtig genutzt hatten. Und ich bin dann zu Alfonso Hüppi gegangen, ein Schweizer Künstler, den ich sehr schätze, der eigentlich mir beigebracht hat, auch, was ich sehr gut immer noch gebrauchen kann, zu sehen. Nicht das Malen oder das Bildhauen, sondern in der Welt Dinge zu sehen, die Potenzial haben. So. Das hat er mir beigebracht. Das war auch eine gute Auseinandersetzung.
Du warst auch mal als Dozent aktiv.
Ja, ich habe also in Wuppertal mal den Architekten das Zeichnen beigebracht. Und da ist es auch trotz diesen ganzen computergestützten Möglichkeiten heute, Dinge zu entwerfen, ist es ganz wichtig, dass man auch ganz ursprünglich mit der Hand, von mir aus auf einer Serviette sogar, seine Idee schnell formulieren kann. Und das war auch eine sehr schöne Zeit. Ja.
Hast du ihnen auch beigebracht, mit alten Materialien zu arbeiten?
Nein, aber ich habe denen mal Weihnachtenkekse spendiert und die hatten alle einen verschiedenen Grundriss. Und aus dem Grundriss, zum Beispiel eines Sterns oder eines Brezelkeks, mussten sie dann perspektivisch nach oben Wohntürme zeichnen. Das war gemein, aber auch nett von mir.
Und wie fragil. Doof, wenn an so einem Keks eine Ecke abbricht.
Man kann ihn auch anbeißen, dann wird das Gebäude halt so wie von Frank Gehry werden.
Ja, wir sind in Düsseldorf.
Wir sind in Düsseldorf.
Du zeichnest nicht nur auf Holz, sondern ich habe gesehen auch in Kokosnussschalen, auf Schallplatten, alles, was dir begegnet.
Alles, was mir so unterkommt, das ist richtig, ja. Alles, was Potenzial hat oder auch eine Schönheit schon hat. Ne? Also ich habe irgendwann mal, da waren wir, glaube ich, im chinesischen Restaurant, da habe ich Eis serviert bekommen, das war in einer halben Kokosnussschale. Und als ich das dann aufgegessen hatte, habe ich gesehen, oh, da ist ja eine kleine Palme drin in der Nuss, in dieser Kuppel. Und tatsächlich die Wachstumsnaht der Kokosnuss, da gibt es tatsächlich eine Wachstumsnaht, die fächert sich so auf wie eine Palme. Ich habe dann irgendwann auch gelernt, die so aufzuschneiden, dass genau diese Wachstumsnaht nicht beschädigt wird. Und ja, man kann überall schon Bilder drin sehen. Das macht man als Kind, macht man das ständig. Da spielt man mit Kartons, die sind die Häuser. Und wenn man sich ein bisschen den Blick behält, ja, diesen neugierigen Blick eines Kindes, dann entdeckt man dort auch überall Sachen.
Jeder, der schon mal eine Kokosnuss geöffnet hat, weiß, wie schwierig das
ja.
ist.
Ich habe die ja gesägt, ne?
Ach so, okay. Mhm. Und hast den Saft getrunken?
Natürlich, vorher.
Deswegen so eine schöne Haut.
Vorm Sägen, sonst hast du die Brösel da drin.
Ja, stimmt. Die Figuren auf deinen Schallplatten wirken, als würden sie tanzen, als wären sie in Bewegung. Inspiriert dich der Untergrund oder die eigentliche Biografie des Untergrundes auch zu der Darstellung von dir?
Ja, also ich gucke mir oft nicht an, wer da die Musik gemacht hat, sondern ich gucke mir das Label an. Ist das Label schön? Ist das interessant? Aber manchmal bin ich auch total überrascht, wenn ich dann ein bestimmtes Motiv auf eine Schallplatte gemacht habe, dass es ganz gut passt zu der Musik. Ne? Billie Holiday oder Walzertanzer oder so. Da gibt es manchmal interessante Zusammentreffen. Aber oft ist das zufällig. Ich gucke nicht vorher genauso hin. Das ist einfach das Fundstück, was mich interessiert.
Und hast du die Platten ohne Nadel auch schon mal aufgelegt und geguckt, wie es wirkt, wenn es sich dreht?
Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
Oh, du wirst es machen.
Aber die Nadel würde wahrscheinlich auch eine schöne Spirale da reinritzen, ja, in mein Bild und vielleicht würde es dann noch ein bisschen schöner werden.
Du wirst es machen. Ich bin mir sicher, nachher, wenn du nach Hause kommst, du wirst es ausprobieren. Hast du noch einen Plattenspieler?
Ja, ich glaube, wenn ich Billie Holiday auflegen würde oder, oder Leonard Bernstein, die würden mich wahrscheinlich verfluchen dann.
Und vielleicht wirst du dabei an Claudia Linzel denken.
Könnte sein, ja.
Oh, das ist so gemein. Das ist so ein bisschen wie, wenn man ein Floh im Ohr hat. Ne?
Ja.
Tut mir leid.
Macht nichts.
Versaut. Eigentlich sitze ich ja immer ganz gerne bei meinen GesprächspartnerInnen im Atelier. Aber heute treffen wir in der wunderbaren Galerie Kellermann hier in Düsseldorf aufeinander. Und wir haben uns schon ein paar ganz fantastische Werke von dir angeschaut. Magst du ein bisschen was zu der Ausstellung erzählen?
Ja, die Arbeiten sind aus verschiedenen Zeiten. Es gibt ganz neue Arbeiten, die wirklich gerade fertig geworden sind. Und es gibt auch ältere, die mir sehr, sehr wichtig waren, wo ich mich auch sehr freue, dass ich die hier in dem Zusammenhang zeigen kann. Zum Beispiel ein sehr großes Bild mit meinem Urwald. Das ist ungefähr so 5 Meter lang und knapp 4 Meter hoch. Und das ist auch auf alten Verpackungskisten, die sonst zerschreddert werden zu, weiß ich nicht, Sägemehl oder so, gemalt. Und das hat ganz starke Astlöcher, ganz starke Maserungsspuren. Und an das Bild erinnere ich mich noch, ich glaube, es ist, glaube ich, 95 gemalt. Das ist mir extrem wichtig. Also mir sind viele Sachen sehr ans Herz gewachsen. Zum Beispiel auch der Eisberg, der so schmilzt, der hat so eine Form, wo dann wie in so einer Schüssel immer mehr Wasser aus ihm rausfließt. Das habe ich irgendwann mal auf einer kleinen Schwarz-Weiß-Fotografie gesehen und habe es dann riesig groß in Farbe übertragen. Das ist mir auch sehr wichtig. Andere sind sehr persönlich. Das gibt's ein Bild, das ist auf Schaltafeln, also womit auf der Baustelle Beton verschalt wird. Das sind bestimmte 1,50 Meter hohe Bretter gemalt, die haben auch so Spuren von den Bauarbeitern. Und das hat so eine schöne warmrote Färbung, Beize gehabt. Und da habe ich, das Bild heißt Tür, da habe ich eine Tür drauf gemalt. Und diese Tür habe ich gesehen in einem Museum. Also das war das Mauritshuis in Den Haag, wo die berühmten Vermeers und Rembrandts hängen. Aber es war eigentlich nur die Wandverkleidung, die ich so toll fand. Und in der Zeit hatte ich auch auf meine Tochter gewartet, die da studiert hatte und hatte die Zeit genutzt, war einer der ersten Besucher im Museum und es war sehr magisch. Ich fand das einfach ganz toll, da dieses alte Gebäude zu sehen, was holzvertäfelt war, und das hat mich so fasziniert, dass ich die Bilder fast vergessen habe.
Musst du halt nochmal hin.
Ich muss unbedingt nochmal hin. Sollte man sowieso immer wieder hin, das sind so tolle Bilder, auch unbekannte Bilder. Man muss gar nicht nur den Perlenohrring von Vermeer oder die Ansicht von Delft oder die Rembrandts und Rubens sehen. Da gibt's so schöne, tolle Bilder. Ich liebe Museen.
Nicht nur du. Von den Museen und deinen Malereien hin zu deinen Skulpturen und der Säule.
Da fing's mit an, ja.
Ja, genau. Wann war der Schritt, dass du gesagt hast?
Ja, genau. Ich hatte ja so ausgeholt. Ich bin dann abgeschweift. Ich hatte ausgeholt, dass ich Litfaßsäulen gemalt habe, weil die so schön bunt sind, auf Leinwand, sehr gestisch. Und dann hatte ich auf eine kleine Vorstudie zu diesen Bildern, hatte ich eine Litfaßsäule gezeichnet und da eine kleine Tänzerin draufgestellt. Und zwar die Tänzerin war auch auf der Säule abgebildet als Plakat für irgendeine Ballettvorstellung. Ich dachte, wenn die da schon auf der Säule klebt, kann die auch nochmal da oben drauf sein. Ne? Und das haben Leute gesehen im Atelier bei mir, alle so 20 Jahre jünger, die in Zeichenkursen, die ich damals gegeben habe, die ich dort kennengelernt hatte, Graffiti-Sprüher, die sich tatsächlich verbessern wollten in ihren Characters. So heißen die kleinen Gestalten, die beim Graffiti auch eine Rolle spielen. Nicht nur die Schrift, sondern auch die kleinen Gestalten. Und die konnten teilweise fantastisch zeichnen. Also das ist eine großartige Kunstform, das Graffiti. Und von denen konnte ich auch eine Menge lernen. Und die waren irgendwie in meinem Atelier und haben die kleine Zeichnung gesehen und haben gesagt, hör mal, das musst du aber auch mal in echt machen, nicht nur zeichnen. Und so kam dann diese Idee, einen Menschen, der oben auf einer Säule steht, doch mal in echt zu machen, sich das mal zuzutrauen. Ich kann ja sehr gut zeichnen, ich kann auch sehr gut Aktzeichnen, kann gut malen, illusionistisch, und habe dann also gelernt, auch zu modellieren. Das ging relativ schnell, das ist eine tolle Sache, eine faszinierende Sache. Und die ersten 10 Säulenheiligen sind wirklich, ich habe inzwischen auch mehr gemacht, auch in einer anderen Stadt, die sind tatsächlich alle in Ton modelliert, ganz fein, also bis zu den Strukturen der Kleidung und der Fingernägel, also richtig, richtig modelliert, also nicht abgeformt von einem Menschen oder nicht gescannt, wie es heute ganz leicht möglich ist. Das war ganz spannend und toll und konnte auch noch den Ausdruck etwas steigern. Die sollten sehr realistisch werden. Und im Grunde genommen bin ich ähnlich vorgegangen bei der Litfaßsäule wie bei einem Holzbrett, was ich im Sperrmüll finde. Ich habe die einfach gesehen, die fielen mir auf, diese Säulen. Und ich habe etwas mit den Säulen gemacht, wie mit dem Brett. Und musste natürlich dann um Erlaubnis fragen. Ja, ich konnte es nicht einfach so machen. Es war ein ziemlich steiniger Weg, auch Sponsoren zu finden, Genehmigungen. Du musst mit dem Landeskonservator sprechen, du musst mit den Säulenwerbefirmen sprechen, die Stadt muss es versichern. Das war aber auch spannend, weil man hat auf einmal mit Menschen zu tun und es steht nicht nur im Atelier, das hat einen auch sehr weitergebracht. Man macht sehr viel Kommunikation.
Erst Stein und dann Rheinischer Kunstpreis.
Ja, also das war natürlich eine tolle Sache, dass ich dann nicht für das, womit ich dann richtig bekannt wurde, mit den Säulenheiligen, die natürlich dadurch, dass sie im öffentlichen Raum stehen und auch so viele inzwischen sind, die werden oft publiziert, die kennen viele, sondern ich bin für meine Malerei ausgezeichnet worden. Das ist für meine Herzensangelegenheit, das ist meine Passion, das Malen. Und dass jemand das gesehen hat, wie ich mit dem Material umgehe, das ist wirklich was ganz Zeitgemäßes, Neues ist auch, wie ich Material integriere in figurative Malerei, und dass ich dann diesen Preis bekommen habe, das fand ich schon toll.
Verzeih, ich bin von den Säulenheiligen kurz weg, aber ich wollte unbedingt ansprechen. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Malerei. Ja, genau. Wen hebst du empor?
Ja, tatsächlich war das anfangs auch sehr, sehr emotional, sehr einfach. Ich hatte ein Urlaubsfoto meiner Lebensgefährtin Und das war so die erste Idee. Das hatte so was Statuarisches. Da hatte sie sich in einen, ich glaube, einen Sockel gestellt, wie man das manchmal so macht im Urlaub in Italien, oder so eine Nische, und hat so einen Engel gemimt. Und der Engel war wohl kaputt, aber die Flügel waren noch da. Und da hat sie sich reingestellt. Und dann fand ich das Foto aber so schön, weil es auch zwar gestellt, aber irgendwie sehr emotional war. Und die zweite Figur, die ich als erstes gemacht habe, war der Geschäftsmann, der so in Eile ist. Das finde ich wiederum ist so eine Ikone unserer Zeit. Die haben sich ja letztendlich seit den 20er Jahren nicht verändert, diese Mode. Und ich fand es wichtig, dass ich jetzt keine illustren Menschen auf die Säulen stelle, Berühmtheiten, sondern dass ich Momentaufnahmen vielleicht von Alltagsmenschen da drauf stelle. Das kann aus meinem Bereich sein, ich kenne die meisten auch. Das kann aber auch dieses Ikonische sein, was auch so ein Fotograf hat. Wir haben eben von diesem Bilderberg gesprochen. Für mich ist das Fotografieren, auch wenn es jetzt kein Handy ist, mit dem der Fotograf auf der Säule steht, das Fotografieren ist für mich ein unglaublich wichtiger Akt unserer Zeit, das Bild festzuhalten. Man braucht die Maler ja nicht mehr. Und dieses Ikonische, was manche Tätigkeiten oder auch Menschen transportieren, das ist mir wichtig. Das kann aber auch eine Mutter mit einem Kind sein, oder?
Der Fotograf, du sagtest gerade, es ist kein Handy, sondern es ist ein richtiger Fotoapparat. Mhm. Du hast auch eine junge Frau mit einem Buch dargestellt. Ich habe mich gefragt, liegt es an der Zeit der Entstehung oder ist es eine bewusste Entscheidung gegen das Digitale?
Es gibt erstaunlich viele junge Menschen, die auch noch lesen, also die auch nicht übers iPad lesen, sondern die auch noch ein Heft Bücher lesen. Das war mir in dem Moment wichtig, weil es eine andere Botschaft transportiert, als wenn ich das Handy nehme. Also das Lesen war mir wichtig und man liest ja auch eine Textnachricht, aber das Handy ist mehr so ein Kommunikationsinstrument, kann da auch ganze Bücher drin lesen, aber wenn ich ein kleines Buch nehme, ist es direkt eine andere Botschaft. Eigentlich heißt die Figur nicht die Lesende, sondern die Wartende, weil sie wartet.
Möchtest du bewusst der Gesellschaft zeigen, hebt euch selber mal ein bisschen empor? Richtet den Blick vielleicht mal an euch selbst hoch?
Ja, natürlich. Also man kann das in ganz viele Richtungen interpretieren. Ist eine Plattheit. Also jeder Mensch ist ein einzigartiges Wesen. Und in jedem Mensch steckt unglaublich viel Potenzial. Und ob er es dann nutzt, ist wieder eine andere Frage. Jeden Menschen wünscht man auch ein glückliches Leben, dass er vielleicht seine Träume verwirklichen kann. Wie wenige können das letztendlich? Menschen sind immer auch Objekte unserer Empathie oder Subjekte. Wir wollen ja eigentlich, dass es als Gesellschaft, wollen wir glücklich leben, wir wollen, dass es allen gut geht. Das fällt den meisten Gesellschaften unglaublich schwer. Für mich ist der Mensch auch ein Stück aus der Natur, aber gleichzeitig auch derjenige, der die Kultur schafft und der aber auch die Probleme schafft und auch die ganzen emotionalen Komponenten in sich trägt. Auch glücklich zu leben ist nicht einfach, mit seinen Gefühlen umzugehen. Ein Mensch ist einfach ein unglaublich komplexes, auch wieder anrührendes Wesen. Ich habe das Wort, glaube ich, jetzt zu oft gebraucht, weil wenn mich so ein Brett am Sperrmüll anrührt, kann ich auch nicht so ohne weiteres das mit einem Menschen vergleichen, der mich anrührt. Aber tatsächlich ist es so. Da ist wirklich so eine globale Affinität, die ich zu allem habe eigentlich. Ich könnte auch nicht sagen, ich fahre am liebsten nach Italien. Mir ist es eigentlich egal, wo ich hinfahre.
Ich fand das ganz schön. Du hast auf der einen Seite eine Frau mit Kind dargestellt. Du hast einen Mann, der ein Kind auf den Schultern trägt, dargestellt. Du hast ein Liebespaar dargestellt, der busy Geschäftsmann. Und ich hatte das Gefühl, es hat, obwohl die Personen über uns oder die Skulpturen über uns schweben, etwas von auf Augenhöhe sein, dass diese ganz kleinen Momente wichtig sind. Es hat etwas Augenzwinkerndes, nehmen wir das Geschäftliche vielleicht doch mal zu ernst und ja, richte einfach deinen Blick nach oben dorthin.
Das Tolle ist ja, dass es ja Menschen sind, die eigentlich auf dem Trottoir gehen, die ich einfach nur so quasi mit einem Lift nach oben befördert habe. 3,80 Meter hoch ist das, glaube ich. Und eigentlich sind es die gleichen, die unten vorbeigehen. Und das hat mich fasziniert. Nur durch diesen Perspektivwechsel werden sie ja dann auf einmal sichtbar. Ne, eigentlich ist jeder Mensch sichtbar, aber dadurch, dass einer oben steht, diese Vertikale ist schon was ganz Wichtiges. Ne? Also wenn man so einen Preis kriegt, ist man auf einmal auch irgendwie herausgehoben, diese Vertikale. Aber eigentlich bleibt man der gleiche, der man unten war. Ne? Und diese Mittel der vertikalen Heraushebung, das ist natürlich für die Kunst ein alter Trick. Ne? Den gibt es immer schon. Sockel, Säulen hast du von Anfang an eben gesprochen. Im Sport ist das auch so, ne? Da stehen die auf dem Podest. Ne? Auch in der Sprache ist es ja so, ne? Wir sagen irgendwie Untergebener oder Vorgesetzter oder Oberhaupt der Kirche. Oder so. Das ist sehr, sehr hierarchisch, auch die Sprache, nach oben und unten gegliedert immer.
Ja, ich finde auch, so wie in der Einleitung formuliert, die Gegensätze fallen gelassen werden oder die Sorge vor dem Fallen lassen, Bodenständigkeit, Bodenhaftung. Je mehr man drüber nachdenkt, umso mehr Wörter fallen einem ein. Das macht Spaß, auch dazu regt es ja an.
Auf jeden Fall. Und ich komme auch nochmal auf den Baum zurück. Der Baum ist ja auch wie so eine Säule. Und bevor irgendwann die Menschen die ersten Säulen bauen konnten, also in ihrem kulturellen Fortschritt, haben sie sich mit den Bäumen umgeben. Haben sie vielleicht dann irgendwie Hütten zwischen den Bäumen gespannt oder wie auch immer. Und wenn ich so ein Brett habe, auf das ich male, war das mal ein lebendes Wesen, was vielleicht älter geworden ist, als ich es jemals werde. Der war vielleicht 200 Jahre der Baum. Und das vergessen wir alles so schnell. Wir sind eigentlich nur einen ganz kleinen Wimpernschlag hier, aber hinterlassen unglaublich viel Zeug, intellektuell, aber auch materiell. Und das ist eigentlich die Baustelle auch für mich, für die Kunst.
Der Säulenheilige, der Begriff, ist ja jetzt nicht eine deiner Wortschöpfungen.
Nein, die habe ich mir geklaut.
Verrat uns wo.
Aus der Religion natürlich. Die haben es ja mit den Heiligen. Und natürlich wird der ja eigentlich selten gebraucht. Man sagt irgendwie, ja, Franz Beckenbauer ist der Säulenheilige des deutschen Fußballs. Der wird nur noch ironisch gebraucht. Aber tatsächlich gab es diese Leute, die sind so im 3., 4. Jahrhundert nach Christus, sind die auf Säulen geklettert und haben dort meditiert, wie so ein indischer Guru, und haben sich quasi Wind und Wetter ausgesetzt, haben sich das Essen hochgeben lassen, ziehen lassen und wollten sich natürlich auch ein bisschen quälen dadurch. Also Freude hat das bestimmt nicht gemacht, aber die wollten so ein Asketentum da verwirklichen. Ich habe mich dann sehr mit beschäftigt, habe auch mal ein Essay darüber geschrieben. Angeblich gab es sie schon vor dem Christentum. Also dieser Akt, auf eine Säule zu steigen und mit dem Himmel Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel für eine gute Ernte, das gab es wohl schon auch vor den Christen. Die Christen haben das aber wieder aufgenommen. Das kam aus dieser Ecke da, Zweistromland, Syrien. Und die Christen haben es aufgenommen, manche sind in Höhlen gezogen, haben dort ihr Eremitentum gelebt und einige sind eben auf die Säulen. Und das waren dann eben die Säulenheiligen, sind richtig berühmt geworden. Es gab sogar ja so Besichtigungstouren zu diesen lebenden Säulenheiligen. Ne?
Ich habe gelesen, Simeon hat 37 Jahre auf einer Säule gelebt.
Ja, das war der berühmteste, genau, der heilige Simeon. Ja.
Ich finde das total faszinierend, weil auf der einen Seite zieht er sich zurück in Askese und Einsamkeit, auf der anderen Seite ruft er auch gleichzeitig völlige Präsenz hervor und auch etwas Voyeuristisches und bietet ja Bühne zum Angriff und
ist eigentlich auch ein Showmaker, ne? Genau, ja. Ne? Und es war auch tatsächlich so, dass einige das nicht gut fanden aus dem christlichen Bereich, ne? Die fanden das zu exponiert, obwohl es ja wirklich unglaublich ungemütlich ist da oben, ne? Und es wurde sogar manchmal verboten. Bei dem Simeon war es tatsächlich so, dass er so berühmt war, dass da sogar Könige und wichtige Menschen hingepilgert sind. Manche haben sich Glück und Segenssprüche von ihm erwartet, dass vielleicht die Frau schwanger wird oder dass ein Krieg aufhört. Und es gab Souvenirs, es gab richtig so ein Hüttendorf drumherum, wo die, ja, ich will es nicht sagen, aber es ist so, seine getrocknete Scheiße, die er eigentlich nur aus, der hat ja nur Vegetarisches gegessen, haben die verkauft. Mit einem Stempel drin. Ja.
Ich bin ein bisschen glücklich, dass du das ansprichst, weil ich habe gedacht, mein Gott, wenn der da 37 Jahre da oben war, klar, Essen kommt hoch, schlafen kann man da sich zusammenrollen. Aber wie macht man das denn mit den anderen Bedürfnissen?
Ja, wie macht man das? Ja, also er hat wohl ganz, ganz wenig gegessen. So hat sich von vegetarischen Kost ernährt und er hatte natürlich so eine Schar von Jüngern irgendwann, die ihn da versorgt haben. Das gab es wohl schon. Das war richtig so ein Projekt. Ne? Also es gibt auch heute Künstler, die es immer wieder aufgenommen haben, diese Idee, sich zu exponieren und gleichzeitig sich abzusondern, gleichzeitig aber auch wie so eine Antenne ein bisschen näher mit den oberen Sphären verbunden zu sein. Ne?
Simeon war doch ursprünglich Mönch und hat sich dem Kloster bewusst entfernt.
Genau, der war zuerst in einem Kloster mit mehreren Mönchen und dann wollte er alleine sein. Ja.
Wie ist denn das für dich, wenn du auf der Säule stehst? Höhenangst darfst du wohl nicht haben, oder?
Ich habe mich tatsächlich, um das Projekt in Gang zu bringen, als es noch gar keine Skulpturen gab, habe ich mich dahingestellt. Und die Helga Meister, eine sehr bekannte Kulturjournalistin hier aus Düsseldorf, die hat gesagt, ich finde die Idee so gut, ich schicke dir einen Fotografen, der fotografiert dich. Und dann bringe ich da einen Artikel in der Zeitung. Und so fing das an. Ich bin da hochgeklettert und das ist wirklich sehr ungemütlich, sehr hoch. Es ist ungefähr 1,20 breit Durchmesser. Das ist aber nicht viel, wenn du in der Mitte stehst. Du kriegst schon weiche Knie, wenn es ein bisschen windet, noch mehr. Und diese 3,80 Meter kommen dir verdammt hoch vor.
Ja, jeder, der schon mal im Schwimmbad vom Dreier gesprungen ist, ne?
Ja, ja. Und habe mich dann auch so als Geschäftsmann da hingestellt. Ich hatte noch so einen alten, von meinem Vater noch so einen alten Geschäftskoffer. Und ja, dann habe ich mich da hingestellt, im Anzug.
Wie war die Erfahrung?
Das war sehr schön, weil war was Befreiendes. Du hast weiche Knie, aber ein komisches Gefühl im Magen, aber auch gleichzeitig was Befreiendes. Als würdest du dich wirklich so, ja, wie so ein Schauspieler ausstellen. Und die Leute, manche Leute haben es gar nicht gemerkt, die sind einfach unten vorbeigegangen. Und manche haben es gesehen, sogar am Rhein. Die Säule stand am Rhein vom Schiff aus, haben mich einige gesehen, die haben mir zugewunken. Und alle haben irgendwie ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Das habe ich ja gar nicht haben wollen, so ohne weiteres. Aber es war so.
Hast du dir von Anfang an überlegt, ich bleibe stoisch und werde keine Mimik zeigen? Oder hast du überlegt, ich möchte auch mit denen interagieren?
Also ich habe schon mich so hingestellt für den Fotograf, wie die Skulptur sein sollte. Aber die Leute haben schon gemerkt, dass ich jetzt kein Pantomime bin. So gut bin ich da auch nicht. Und ich habe dann später mal, als es schon die ersten Skulpturen gab auf den Säulen, habe ich auch unterstützt von Vodafone damals eine Aktion gemacht, Säulenheilige live. Und da standen tatsächlich hier im Stadtgebiet Menschen auf Säulen, die interagiert haben. Manche, die unten extrem, sag ich mal, extrovertiert aufgetreten sind, konnten dann auf der Säule nichts mehr sagen. Das war ganz interessant. Ja. Und zum Beispiel andere, die haben viel erzählt. Einer hat auch was vorgelesen, einer hat Musik gemacht. Das war eine Irin, die hat, ich glaube, die war irgendwo in der Firma Personalerin, die hat irische Lieder gesungen. Das war sehr schön.
Wie habt ihr die Leute ausgewählt?
Ja, ich habe gefragt. Also ich habe alle Menschen gefragt aus meinem Bekanntenkreis und auch dann darüber hinaus. Ich habe sogar jemanden an der Bushaltestelle angesprochen. Das ist wenn du hier wartest, kannst du auch oben warten.
Ist nur leider dann der Bus weg.
Genau, der ist dann weg. Aber du wirst dann zum Essen eingeladen von mir.
Das ist ein Work in Progress.
Die Säulenheiligen Skulpturen ist auf jeden Fall ein Work in Progress. Da kann man noch einige Themen finden. Zum Beispiel das Thema Alter, das Thema ja, Diversität. Da gibt es noch viele Möglichkeiten. Das Thema Arbeit. Also ich meine jetzt nicht geschäftsmännische Arbeit, sondern körperliche Arbeit. Es gibt noch einige Themen, die ich machen würde gerne, ja. Obdachlosigkeit, da sind wir gerade dran, ein Flaschensammler, ja, es gibt ja so viele Menschen, die in unserer reichen Gesellschaft wirklich prekär leben müssen und das wird immer mehr auseinandergehen und da sind wir jetzt auch an dem Projekt dran, dass der Obdachlose vielleicht mal auf so eine Säule kommen kann oder ein Flaschensammler oder ein armer Mensch.
Bist du entspannt mit dem Zeitpunkt?
Ja, da bin ich entspannt. Also ich will natürlich immer was machen. Also man hat immer so Druck, dass man was verwirklichen will. Ich habe immer noch die Malerei, wenn ich die in der Skulptur, in dem Projekt nicht weiterkomme. Ich könnte auch ein bisschen mehr schon da Power hintersetzen, aber dann finde ich wieder ein schönes Fundstück.
Wie das immer so ist mit den Fundstücken. Auf einmal sind sie da.
Ja, also man kann Projekte natürlich noch stärker vorantreiben. Stimmt. Ich wäre auch dankbar für Sponsoren, sage ich jetzt mal hier. Also es geht ja um das Sponsoring oft einer Idee. Ne? Das ist ja ein sehr teures Projekt, eine Figur zu bauen.
Ihr lieben Hörenden, ihr wisst Bescheid. Du hast mal gesagt, Bronzeskulpturen auf keinen Fall. Und jetzt gibt es aber doch Bronzeskulpturen von dir. Was war denn der Punkt, der dich dazu gebracht hat, dich weiterzuentwickeln?
Ja, das ist ganz interessant. Also Bronze und Marmor waren für mich immer so die Materialien, die so kunstaffin waren, dass sie eigentlich nicht mehr gehen. Weil was aus Bronze ist, aus Marmor, weißem Marmor, das muss ja wohl Kunst sein, egal wie schlecht das ist. Ne? Es gibt ja auch viel kitschigen Kram, ne? Und viel, was rumsteht in den Städten, was wirklich, ja, da gehen die Leute vorbei. Und trotzdem, auch dieses Material hat seine Existenzberechtigung ist es eigentlich was Schönes, so ein Marmorstein oder auch eine Bronze. Und der Auslöser war schlichtweg, dass ich in der Gießerei war, wo ich das gesehen habe. Das war die Gießerei von Rolf Kaiser. Da habe ich also die Sinnlichkeit dieses Vorgehens, dass man also so Metall schmelzt und in eine Form bringt. Da gibt's dann aus Sand gebaute Negativformen und gibt's verschiedene Gewerke, Silikonformen werden erstellt, Gips. Das ist so faszinierend, dass ich eigentlich diese ganze Werkstatt ist für mich schon ein Kunstwerk, was da so ineinander läuft, auch die Relikte, die Prozesse da auf dem Weg, die sind so künstlerisch, da habe ich größten Respekt vor. Und so kam dann also meine Kehrtwendung zustande.
Bekehrung
zustande.
Wo finden wir die Skulptur?
Die Säulenhallen hier in Düsseldorf, die stehen an bestimmten Standpunkten, teilweise sehr zentral. In der Altstadt stehen einige, am Schlossturm in der Nähe. Auf dem Burgplatz steht ein Paar. An St. Lambertus steht eine Skulptur, die heißt Die Fremde. Das ist eine Roma-Frau, die trägt ein kleines Kind. Die habe ich porträtiert. Ja, die meistens tatsächlich im Innenstadtbereich. Wir haben eine jetzt kurzfristig versetzen müssen, weil da ein Radweg gebaut wurde. Die stand am Rhein an der Oberkasseler Brücke. Wir hoffen, dass die wieder zurückkommt. Da arbeiten wir gerade dran, Platz da zu finden, der vergleichbar ist oder auch den gleichen. Dann gibt's zwei etwas vom Stadtzentrum entfernt. Der Badende, also der Urlauber, der steht in Stockholm, das ist ein Stadtteil, Richtung Norden und Richtung Osten in dem neuen Viertel, das heißt Grafental, da steht auch eine Figur, das ist so zwischen Flingern und Grafenberg. Da steht die Wartende, von der du gesprochen hast, die tatsächlich noch ein Buch liest. Und das ist die Lebensgefährtin von meinem Sohn, die ich gefragt habe und die sich zur Verfügung gestellt hat.
Hast du immer lebende Vorbilder?
Meistens, ja. Also ich habe auch, ja, eigentlich immer, doch. Es gibt auch eine Figur, die habe ich aus mehreren zusammengebaut und ist quasi geklont aus verschiedenen Körpern und Gesichtern. Aber die meisten sind, ja, die meisten sind Vorbilder, lebende Vorbilder.
Balance
ist, ja doch, da habe ich auch mehrere Fotos benutzt und auch eine Zeichnung gemacht. Die habe ich tatsächlich jetzt nicht, kenne ich nicht persönlich.
Balance ist eine Skulptur mit einer Beinprothese.
Genau, ein junger Mann.
Ein junger Mann, genau, steht in Bonn.
In Bonn vor dem LVR-Landesmuseum in Bonn. Da steht auch auf einer Litfaßsäule meine erste lebensgroße Bronzefigur.
Wie kam es zu Balance?
Das war auch interessant. Also dieses Projekt mit den Säulenhallen spricht so viele Menschen an. Und ich wurde mal gefragt, mach da mal was zum Thema Inklusion. Das hat sich aber zerschlagen. Da wurde nichts draus. Ich hatte aber dann Entwürfe gemacht, verschiedene, sehr schöne auch. Und dann hatte ich Besuch von der Frau Oelsberg, die war damals Leiterin des Landesmuseums und auch des Max-Ernst-Museums in Brühl. Und es ging eigentlich um Malereien. Und Frau Oelsberg hatte damals auch die große Ausstellung in dem Museum das zum Rheinischen Kunstpreis veranstaltet. Und wir hatten schon seit längerem mal vereinbart, dass sie neue Bilder anschaut. Und dann hat sie diese kleine Zeichnung gesehen und war sofort entflammt dafür, dass sie die für Bonn haben wollte, was mich natürlich total gefreut hat. So Zufälle finde ich eh immer klasse, dass man da so ein Blatt rumliegen sieht. Eigentlich hatte ich mir eine Bilder schön präsentiert, aber nein, da lag das rum. Ich glaube, es war sogar ein Flyer mit diesem Thema, den ich mal gemacht hatte. Und so kam es dazu. Ja.
Und ich freue mich, dass du mich hier so entflammt hast für deine Bilder, für deine Skulpturen und vor allem für dich als Person. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Wunderbar, das freut mich auch. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Gerne.
Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me/Leichtigkeit der Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com/die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com/die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia@dieleichtigkeitderkunst.de. Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de. Und nun von Herzen Dank.